tatsächlich eine Studie dazu gelesen, dass die KI viele Leute ins Handwerk reintreibt. Aus der Firma wegzugehen, mit einer Ausbildung, als Bauingenieur, sage ich mal, und dann zu sagen, okay, gut, jetzt gehe ich in den Gerüstbau.
Na, und den Leuten ist dann gar nicht so bewusst, dass ein Gerüst nicht immer gleich ein Gerüst ist. Ne? Also da spielen so viele Faktoren rein, ja. Dann ist nicht der erste Gedanke, den der Kunde sich macht, wo kriege ich ein Baustellenklo oder ein Gerüst her, sondern da ist der erste Gedanke erstmal, ich brauche eine Hochbaufirma oder einen Dachdecker. Ne? Und es ist ein anderes Gefühl. Ja. Ich meine, nach 10 Meter ist man wahrscheinlich genauso mausetot, wenn man da runterfällt, kopfüber, wie von 30.
Willkommen beim Podcast Zellen im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast von Helden im Handwerk. Und heute freue ich mich mal wieder, ganz besonders einen ganz besonderen Gast bei uns sitzen zu haben, und zwar Pascal Lückert von Gerüstbau Lückert. Und warum ist es so besonders? A, Gerüstbauer hatten wir hier noch nicht sitzen, Nummer eins. Nummer zwei, Pascal und ich, wir verstehen uns gut, würde ich sagen, sehr gut sogar.
Auf jeden Fall.
Und da freut es mich immer, wenn ich Leute hier sitzen habe, die mir sympathisch sind, und danach suchen wir auch die Leute aus. Und Nummer drei, einfach weil sich Pascal dazu entschlossen hat, das Unternehmen von seinem Vater zu übernehmen, auf einen nicht ganz so normalen Weg, sage ich mal, also nicht klassisch erst Gerüstbauausbildung und so weiter und so fort gemacht, sondern über einen zweiten Bildungsweg in Anführungsstrichen da reingekommen. Und deswegen freue ich mich, wie gesagt, sehr, dass du heute hier bist und dass wir zusammen eine Folge aufnehmen und mal über den Gerüstbau an sich sprechen und über die Entwicklung im Gerüstbau.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute so treiben.
Das wird schon gut. Da habe ich keine Zweifel. Vorab erst nochmal, weil wir machen immer so ein bisschen eine Introduction oder eine Einführung da in dem Bereich. Mhm. Und jetzt habe ich dich ja schon mal kurz vorgestellt, aber mir fällt es immer leichter, weil ich auch einige Sachen dann manchmal vergesse, wenn du mir ein bisschen was über dich erzählst.
Ja, Pascal Lückert mein Name. 28 Jahre alt, Geschäftsführer von der Firma Gerüstbau Lückert. Mach das jetzt in zweiter Generation und habe den Laden jetzt seit 3 Jahren in meinen Händen. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Ja, finde ich schon interessant. Also jetzt zweite Generation, das heißt, es ist nicht so wie bei manch anderen, seit 100 Jahren Familienbetrieb und so weiter und so fort. Ich glaube, euch gibt es jetzt auch schon seit rund 40 Jahren, wenn ich das so ein bisschen...
Seit 96. Also in meinem Geburtsjahr hatte Papa auch die Firma gegründet.
Ja, siehst, 28 Jahre, dann ist es leicht für mich so ein bisschen zu orientieren. Das ist immer mein Fehler hier im Podcast, dass ich die Daten nicht genau zusammen habe, aber umso besser, dass ich dich hier sitzen habe. Du hast das jetzt übernommen vor 3 Jahren, sagst du. Hilf uns doch mal auf deiner Reise so ein Stück weit, wo du herkommst ursprünglich und wie es dann dazu kam, dass du in den Betrieb eingestiegen bist.
Ursprünglich sollte die Reise eigentlich mal ganz woanders hingehen. Ich war irgendwie großer Fan von der Fliegerei. Ich habe mir dann aber überlegt, ist doch ein bisschen viel weg immer von zu Hause. Ja, ich bin da irgendwie dann doch lieber mit Hinblick auf Familie, Kinder etc. Mehr greifbar vor Ort. Und dann habe ich damals durch einen Hockeykollegen ein Angebot bekommen, in einer größeren Baufirma aus Hanau ein duales Studium anzufangen mit Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer und Studium zum Bauingenieur. Und hat eigentlich schon meinen Flug nach Australien gebucht, weil ich ein Jahr Work and Travel machen wollte. Mein Papa hat dann gesagt, hier, kannst du immer noch machen, mach doch erstmal Ausbildung und dass du was in der Tasche hast. Im Nachhinein betrachtet, es war jetzt kein schlechter Weg, aber danach irgendwie nochmal nach Australien und da ein bisschen Erfahrung zu sammeln, war dann doch nicht mehr drin. Ja, und dann habe ich erstmal meine Ausbildung gemacht und mein Studium. Ja, und habe dann 2 Jahre als Bauingenieur in der Firma weitergearbeitet.
Interessant. Also der Vater hat dir gesagt, hier, pass mal auf, mein Junge. Ja. Füße erstmal hier behalten, erstmal geradeaus laufen lernen, in Anführungsstrichen vielleicht so, also überspitzt gesagt. Ne?
Ja, also er hat mir da schon freie Wahl gegeben, ne? Aber ja. Er hat halt gesagt, behalte halt auch mal die Option im Hinterkopf, dass es auch nicht verkehrt ist, erstmal was in der Tasche zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mein kleiner Bruder hat auch ein duales Studium gemacht und hat danach, ist er nach Neuseeland ein Jahr lang gegangen. Hat das gemacht, im Prinzip so ein bisschen wie du. Ist geplant, hat das ursprünglich dann, ist aber dann nicht so gekommen, richtig?
Nee, gar nicht. Ne? Also das ist, irgendwo war ich dann nach dem Studium auch gewisserweise ein bisschen heiß auf die Baustelle, auf mein erstes wirklich komplett eigenes Projekt. Mhm. Also ich hatte da schon extrem Lust drauf. Ne? Und das war mir in dem Moment dann einfach wichtiger und mein Chef hat es mir auch gedankt, mit dem verstehe ich mich bis heute sehr gut, ja. Das war einfach in dem Moment der richtige Weg, denke ich, ja.
Ja, also man weiß das natürlich nie so richtig vorher, ja. Ne? Vielleicht läuft ja Australien, wird ja wahrscheinlich nicht weglaufen. Australien wird es wahrscheinlich auch die nächsten 60, 70, 80 Jahre geben, denke ich mal. Aber du hast dich ja dann entschieden, aus der Firma wegzugehen mit einer Ausbildung als Bauingenieur, sage ich mal. Und dann zu sagen, okay, gut, jetzt gehe ich in den Gerüstbau. Interessanter Weg, weil das hat ja in Anführungsstrichen mit deinem Studium dann nicht so richtig, also natürlich Bau, ja klar, Logo, ja. Aber nicht so in erster Linie was zu tun gehabt, ne?
Nee, es ist schon, im Endeffekt ist es ein anderer Berufszweig jetzt, klar, Bau ist Bau, aber die Schnittstellen sind doch schon enorm und heutzutage bin ich extrem dankbar dafür, dass ich diesen Umweg gewählt habe. Weil ich denke einfach, dass die Erfahrung, die ich durch diesen Hochbau, Industriebau gesammelt habe, haben wir einfach oft einen anderen Blickwinkel auf Baustellen und können dementsprechend auch gewisse Kunden besser beraten. Weil wir auch nicht nur die Seite vom Gerüstbau kennen, sondern auch die Seite, was machen die anderen Jungs eigentlich auf unseren Gerüsten? Wie arbeiten die da drauf? Wie führen die, was brauchen die für Abstände? Wie ist es für die Jungs am bequemsten? Ne? Und es ist natürlich dadurch, dass ich halt lang im Hochbau selber war und selber die Wände betoniert und gemauert habe, kann ich natürlich eine viel bessere Einschätzung geben, was für einen Abstand brauche ich jetzt mit meinem Gerüst zur Fassade, wie breit ist eigentlich so eine Schalung, als Beispiel jetzt mal. Ne? Und diese übergreifenden Schnittstellen, die sind schon sehr, sehr vorteilhaft für die Gerüstplanung von uns. Ne? Dass ich einfach den anderen Blickwinkel aus anderen Gewerken und Bereichen halt auch kenne.
Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, weil ich habe mal, als ich noch bei der Handwerkskammer gearbeitet habe, so Kurse entworfen für Handwerker, sage ich mal, über genau diese Schnittstellenproblematik, die ja, sind wir mal ehrlich, eigentlich ist das größte Thema auf den Baustellen. Ja. Ich sage jetzt nicht Problem, ganz bewusst nicht, aber es ist schon immer eine Herausforderung, dass der eine Handwerker den anderen versteht. Und als wir dann diese Kurse irgendwie auf den Markt geschmissen haben, damals von der Handwerkskammer, haben wir Leute angerufen, haben gefragt, hier, das habt ihr doch damals bestellt gehabt, so ein Stück weit, weil es kam aus den Betrieben heraus. Und dann kam, ja, also das Problem haben wir nicht, das haben immer nur die anderen.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Ja. So ein Stück weit dahinter. Könnt ihr sagen, das habt ihr komplett weg oder, sag ich mal, minimiert oder wie ist das bei euch?
Es ist schon schwierig. Meiner Meinung nach ist einfach das Problem, dass der Gerüstbau so, leider Gottes, so ein bisschen so ein vernachlässigtes Gewerk ist. Ne? Also meistens ist das immer so ein Mitbringsel, was irgendwie sein muss, ne? Wie so ein Baustellenklo zum Beispiel. Das ist jetzt, wenn jemand ein Haus bauen will oder ein neues Dach haben möchte, dann ist nicht der erste Gedanke, den der Kunde sich macht, wo kriege ich ein Baustellenklo oder ein Gerüst her, sondern da ist der erste Gedanke erstmal, ich brauche eine Hochbaufirma oder einen Dachdecker. Ne? Und das Gerüst, das fällt oft so ein bisschen hinten runter, ne, und wird dann teilweise auch zu spät sich da Gedanken drüber gemacht und das merken wir ganz oft.
Aber womit hat das zu tun? Weil es gehört ja dazu, also jeder, der auf eine Baustelle sieht, das Erste, was du siehst, ist immer das Gerüst.
Also klar, jetzt Stammkunden von uns, Dachdeckerfirmen oder Maler, denen ist natürlich völlig bewusst, dass das Gerüst da sein muss und dass das auch im besten Fall ein gutes Gerüst ist, dass auch bequem gearbeitet werden kann, dass die Höhen gescheit sind und alles, dass sich da keiner groß bücken muss und sich unnötig das Leben schwer macht. Aber für einen Privatkunde, der in dem Bereich einfach keine Erfahrung hat oder vielleicht irgendwie das Haus von den Eltern geerbt hat und sich eigentlich vorher in seinem Leben noch nie so richtig mit irgendeinem Umbau oder irgendwelchen Renovierungsarbeiten beschäftigt hat, ist das einfach so ein Thema, was den Menschen nicht direkt irgendwie in den Sinn kommt, ne?
Ja, weil manche denken dann auch, ja, okay, gut, dann nehme ich so eine, keine Ahnung, Malerrolle und hau eine Teleskopstange dran, dann kann ich bis oben hin streichen. Das funktioniert selbstverständlich nicht, gerade wenn es ums Verputzen geht natürlich.
Ja.
Was macht denn die Gerüstbauer denn dann eigentlich so genau? Also ihr stellt das Gerüst, ja okay gut, Gerüstbauer sagt, man stellt das Gerüst so ein Stück weit. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Herausforderungen dahinter. Nicht jedes Gerüst ist gleich. Ich weiß, es gibt ein Dachdeckergerüst, es gibt Malergerüst und so weiter und so fort. Wonach richtet sich das, beziehungsweise was so die Herausforderungen in eurem Beruf?
Ja, da merkt man doch, dass du irgendwie ein bisschen öfter mal was mit dem Handwerk zu tun hast. Ne? Da weißt du schon mal mehr als 50-60% von den Privatkunden, die wir haben. Ne? Oft hapert es ein bisschen so am Informationsfluss, ne? Oder Sachen, die wir dann einfach nicht wissen oder die der Kunde zu dem Zeitpunkt selbst noch gar nicht weiß, was er alles mit dem Gerüst eigentlich noch vorhat. Und da kommen dann immer diese Komplikationen. Ne? Die Leute gehen halt davon aus, wenn sie jetzt ein Gerüst stellen lassen und bei uns ein Gerüst bestellen, nur für Dacharbeiten, dass sie mit dem Gerüst auch gleichzeitig die Fassade irgendwie noch streichen können. Ne? Und den Leuten ist dann gar nicht so bewusst, dass ein Gerüst nicht immer gleich ein Gerüst ist. Ne? Also da spielen so viele Faktoren rein. Ja? Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass es von vielen Kunden einfach unterschätzt wird, wie viele Stellschrauben an so einem Gerüst tatsächlich irgendwie zum Einstellen sind. Ja? Da geht es um Wandabstände, die gesetzlich irgendwie vorgeschrieben sind. Da geht es um, gerade in der heutigen Zeit, WDVS-Systeme, also Fassadendämmung oder Aufsparendämmung, geht es wirklich um die Stärken. Ja? Wir müssen genau wissen, wie viel Zentimeter wird auf die bestehende Fassade aufgebracht, dass der Abstand immer passt, ja. Wie weit werden die Dachüberstände, ja? Auch so ein ganz, ganz heikler Punkt, der oft vergessen wird. Da soll ein Dach saniert werden und der Kunde entscheidet sich, ich möchte den Dachüberstand jetzt eine Ziegelbreite mehr haben, dass es mir vielleicht nicht mal so an die Fassade regnet. Und wenn so eine Information dann nicht bei uns ankommt oder spontan irgendwie auch nachträglich auf Empfehlung vom Dachdecker dann entschieden wird, dann gibt es dann immer Probleme. Ne? Und das ist dann immer so ein Punkt, wo sich ein guter Gerüstbauer von einem schlechten unterteilt. Ja? Ist der Gerüstbauer dann in der Lage, schnell zu agieren und das umzubauen und irgendwie eine Lösung zu finden mit relativ geringem Kostenaufwand? Oder lässt er den Kunde jetzt 1-2 Wochen warten und die ganzen Arbeiten stehen still, weil das Gerüst an falscher Stelle steht? Ja? Die meisten Kunden oder gerade die Privatkunden, die merken dann erstmal an der Stelle, wie wichtig eigentlich ein zuverlässiger Gerüstbauer ist, wenn 4, 5, 6, 7 andere Leute plötzlich nicht mehr arbeiten können, weil sie auf den Gerüstbauer warten müssen. Ne?
Das ist so eine Sache, da sprichst du vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung heraus. Ja. Wir haben im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, weil wir haben jetzt nicht explizit ein gemeinsames Projekt, aber wir haben uns darüber unterhalten. Wir kennen jemanden, der sich von dir ein Gerüst hat stellen lassen, da nachträglich noch Änderungswünsche und sonst irgendetwas kam. Du kannst halt nicht einfach ein Gerüst so 5 Zentimeter nach links oder nach rechts verschieben. Das funktioniert halt heutzutage nicht, weil die Dinger sind sauschwer, muss man auch dazu sagen. Ja. Natürlich gibt es Alugerüste, die sind aber auch nicht immer zulässig, hau mich tot und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es 100 Sachen, die man beachten muss. Aber warum glaubst du, ist so dieser Ruf vom Gerüstbauer oder sag ich mal, warum ist das nicht so angesehen? Weil ich kenne genug Sprüche über den Gerüstbau, wenn du eine Kolonne siehst, da sitzen 3 Männer und 40 Jahre Knast drin. Ja. Die Sprüche kennst du auch.
Klar.
Warum ist das so heutzutage?
Ich denke einfach, dass das noch ein bisschen so das Bild von früher ist. Ne? Das waren ja nicht nur die Gerüstbauer, die da irgendwie so ein bisschen verruchten Ruf hatten. Ja? Das waren ja auch die Maurer und die Dachdecker und noch ein paar andere. Ja? Heutzutage funktioniert das einfach nicht mehr. Also jeder, der noch die Vorstellung hat, dass das noch so wie früher ist, liegt einfach daneben, ja. Mit Sicherheit wird es hier und da an gewissen Stellen nochmal irgendeinen Altgeselle geben, der noch durch die Gegend rennt und noch so ein bisschen, ja, die Einstellung von früher hat, aber ich sag mal, im Großteil gibt es das so nicht mehr, ne? Wie man das von früher kennt. Es wird immer strenger reguliert und kontrolliert. Das kann sich keiner mehr erlauben. Ja? Also, dass da irgendeiner betrunken auf dem Gerüst rumhampelt, das ist einmal und nie wieder. Ne? Wenn es da eine Kontrolle gibt, also
dann ist vorbei.
Da hört der Spaß schon auf, ja.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Du sagst noch, die Voraussetzung oder das, was damals so gegeben war, du hast es ja auch, du bist ja in der zweiten Generation, du hast es auch von deinem Vater so ein bisschen gesehen, aber ich würde mal behaupten, nicht nur von deinem, also nicht unbedingt von deinem Vater, aber du hast ja auch in einem Umfeld gearbeitet, wo du das Handwerk hautnah miterlebt hast.
Ja.
Wenn du jetzt überlegst, die Entwicklung des Handwerks der letzten Jahre von einem, ich sag mal, cholerischen Chef, die es ja teilweise immer noch gibt, zu dir jetzt, sage ich mal, ich kann zumindest sagen, dass dein Team ziemlich jung aufgestellt ist. Du hast sehr, sehr viele junge Leute auch. Das zeichnet euch auch so ein Stück weit aus. Da ist nicht mehr, da wird nicht mehr großartig rumgeschrien, oder?
Überhaupt nicht. Ne? Also meiner Meinung nach geht es gar nicht, gell? Dass da wie früher da rumgeschrien wird ohne Ende und mit den Lehrlingen und alles, das funktioniert nicht. Gell? Also das ist ein Bild, das möchte ich nicht und das möchten auch unsere Jungs nicht abgeben. Ja? Von den Zeiten sind wir einfach weg. Und
aber gibt es bestimmt noch manchmal, oder?
Bei uns jetzt?
Nee, im Allgemeinen.
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch schon für Firmen gearbeitet, ja, da waren wir auf der Baustelle und haben nochmal was umgebaut und die haben da dermaßen cholerisch miteinander rumgeschrien, ja, da haben wir gesagt, hier, wir kommen heute Nachmittag nochmal und machen das Gerüst fertig, weil wir möchten nicht, dass wir mit sowas in Verbindung gebracht werden. Ja. Das gab es schon, das war sogar noch unter der Leitung von meinem Papa, aber das ist schon vorgefallen, ne? Und das, bei uns funktioniert das halt nicht oder wir möchten das halt nicht.
Ja, ich glaube, das wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Betriebe dann in der Zukunft auch schlagen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hast du da so ein bisschen ein paar neue Stellschrauben gedreht, als du den Betrieb übernommen hast. Erstmal, bei euch läuft es jetzt ein bisschen digitaler, mitbestimmter, sage ich mal, als du den Betrieb übernommen hast. Wie viele Leute wart ihr damals und wie viele seid ihr jetzt?
Also als ich den Betrieb übernommen habe, waren wir null. Null? Sozusagen, ja. Mein Papa ist sozusagen da, also der hat es nur nebengewerblich gemacht, ja. Der hat eigentlich schon einen Hauptjob gehabt, aber seine zwei Mitarbeiter, die sind einfach altersbedingt in Rente gegangen. Der eine altersbedingt, der andere die Schulter kaputt gehabt und das war dann auch mit 63, wo man gesagt hat, der muss jetzt nach einer Schulter-OP nicht nochmal unbedingt im letzten Jahr sich nochmal den Rest geben. Ja, die sind dann, ich sag jetzt einfach mal, in Rente gegangen und der Papa wollte dann eigentlich sagen, okay, wir verkaufen das bisschen Gerüst und den alten LKW, den wir da haben. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ich könnte es ja eigentlich auch mal so probieren, so ein bisschen Brot nebenbei zu verdienen, wie der Papa das gemacht hat, paar 20 Jahre. Und ja, so kam das dann irgendwie zufällig. Ne? Also ich habe dann über einen sehr guten Freund jemanden kennengelernt, der auch Gerüstbauer war. Und dann ist man natürlich so unter Gleichgesinnten ins Gespräch gekommen. Ja, und dann hat sich da mal ein Mitarbeiter gefunden und da mal einer. Und ja, dann hat es irgendwie gepasst und wurde immer mehr. Ja, also irgendwas haben wir richtig gemacht. Ich kann gar nicht genau sagen, was wir richtig gemacht haben. Also, oder was wir richtiger gemacht haben wie andere. Aber irgendwie ein bisschen Zuverlässigkeit, ein bisschen Freundlichkeit, Fairness, Termintreue. Und damit sind viele schon zufrieden, ja, und ziemlich glücklich.
Ja. Bedenklich, finde ich. Also wenn das so Sachen sind, ne, wodurch man in Anführungsstrichen hervorsticht, das sollten ja eigentlich so Selbstverständlichkeiten, würde ich mal sagen, sein. Natürlich wissen wir auch, auf der Baustelle gibt es immer mal Verzögerungen, du hast eben gerade schon angesprochen, jetzt von eurer Warte aus, aber es gibt manchmal, Material kommt nicht, dann kannst du nicht anfangen zu stellen, dann hast du vielleicht der Maler, der 3 Wochen später immer noch nicht fertig ist, weil die Witterung schlecht ist, keine Ahnung, das sind ja alles so Faktoren, die kann man nicht richtig beeinflussen, das heißt, da gibt es Verzögerungen da hinten dran. Aber ihr seid jetzt, soweit ich weiß, über 10 Personen, richtig?
Ja.
über 10 Personen innerhalb von 3 Jahren. Das ist ja echt schon, also Chapeau dafür, ja.
Im Gerüstbau würde ich sagen, ja, ne? In anderen Gewerken ist es natürlich auch gut, aber ich sag mal, im Gerüstbau ist es schon schwieriger, ne? Um eine Kolonne, also sagen wir mal so roundabout 3 Leute zu beschäftigen, sind die Investitionen halt einfach enorm. Ja? So viel Gerüstmaterial, was du brauchst, damit eine Kolonne da wirklich über einen ganzen Monat hinweg beschäftigt ist, da sind die Investitionen schon extrem.
Ja, so Investitionen sind dann nicht 10.000 Euro, sondern ist dann wesentlich höher, ja, 100%. Wenn du so an diese ganzen Sachen denkst, wie sich das dann weiterentwickelt, ich sag mal, du hast ja auch immer technische Neuerungen, okay? Gerüst ist nicht immer gleich Gerüst. Du hast dann neue Arten von Gerüsten, du hast neue Ansprüche, neue Normen, die dann hinten dran stehen und so weiter und so fort. Hast du den Eindruck, da wird dir das Leben leichter gemacht mit den Neuerungen? Oder sagst du, die Normen sind sowas, was manchmal echt einfach auch nervig ist zum Teil?
Bei uns sind es natürlich viele Sicherheitsaspekte, ne? Also was die Neuerungen betrifft, das ist immer so ein Fluch und Segen zugleich, ne? Also im Gerüstbau wird mittlerweile viel mit einem voreilen Geländer, MSG, gearbeitet. Das ist natürlich, wenn du da so ein paar alte Hasen hast, die das nicht von früher kennen, die wehren sich natürlich erstmal damit zu arbeiten, ne? Weil es ist im Endeffekt ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Es ist einfach ein Mehraufwand. Aber dieser Mehraufwand gibt dir halt auf der anderen Seite irgendwo Sicherheit, ne? Dass wenn du auf die nächste Etage gehst, hast du schon ein provisorisches Geländer. So erkläre ich es jetzt mal für einen Laien. Ja. Ja? Und im Endeffekt muss man sich halt immer die Gedanken drüber machen, was will ich jetzt am Ende des Tages? Ne? Also wenn da einer abgestürzt ist, weil man halt so faul war, das zu benutzen, dann ist das natürlich kein guter Deal gewesen. Ja? Dann sind wieder andere Sachen so bei gewissen Höhen, da sage ich so, bei 2 Meter ist es schon, ab 2 Meter ist es Vorschrift, ja. Da sind wir meistens mit der ersten Lage schon. Da weiß ich dann nicht, ob das so bei einem Gerüstbauer so notwendig ist, ne? Das sind natürlich, da werden mich wahrscheinlich alle von der BG zerreißen, wenn die sich das angucken, aber ich sag mal, ein Gerüstbauer, der auf dem Gerüst rumturnt, der hat ein ganz anderes Mindset als ein Dachdecker, der jetzt auf einem Gerüst rumturnt, was er nicht selber gebaut hat und sich einfach blind aus Gewohnheit auf das Gerüst verlässt, dass es stabil ist und ihn auffängt und dass an allen Ecken alles mit Geländern zu ist, dass er sich auch überall blind gefühlt dagegen lehnen kann, ohne dass er runterfällt. Dem Gerüstbauer ist von Anfang an bewusst, ich gehe jetzt da hoch und da ist noch kein Geländer da. Ich muss jetzt wirklich mit meinen Augen an den Füßen sein und gucken, jeden Schritt, jeden Zentimeter, den ich hier gehe, muss ich mich konzentrieren, ja, und deswegen, um ehrlich zu sein, habe ich mir da noch nie irgendwelche Statistiken angeguckt, ne, aber das ist einfach so mein Gefühl, was ich auch selber durch meine eigene Erfahrung kenne, da habe ich einfach das Gefühl, dass ein Gerüstbau jetzt nicht unbedingt ein voreilendes Geländer in der Höhe braucht. Natürlich gibt es gewisse Höhen, da wird man nervöser, da werden auch erfahrene Gerüstbauer nervöser, gerade wenn das Höhen sind, in denen man jetzt nicht jeden Tag arbeitet. Ne? Also ich sag mal 8 bis 10 Meter, das ist für einen geschulten Gerüstbauer, das ist jetzt keine Höhe, wo dem komisch wird. Ne? Aber es gibt auch mal Tage, da ist man auch mal auf 20 und auch mal auf 30 Meter. Ja. Ne? Und da oben wird die Luft dann schon dünner, gell? Also das, wenn man sich dann langsam von unten nach oben arbeitet, dann gewöhnt man sich so langsam an die Höhe. Aber wenn man jetzt da irgendwie nach 3 Wochen zum Abbauen hinfährt und fängt von ganz oben an, es ist ein anderes Gefühl, ja. Ich meine, nach 10 Meter ist man wahrscheinlich genauso mausetot, wenn man da runterfällt, kopfüber, wie von 30. Ja. Aber das Gefühl ist trotzdem anders. Ne? Ja. Das wird wahrscheinlich jeder Gerüstbauer bestätigen, außer so ein paar ganz hart gesottene. Ne? Aber das ist schon was anderes, ja.
Ja, diese ganze Gerüstbauschiene, das ist ja auch so ein bisschen so furchtlos, sag ich mal, so ein Stück weit von Dachdeckern kenne ich diese ganzen Sprüche so, alles Gute kommt von oben so ein Stück weit. Ja. Beim Gerüstbau ist es ja auch so ähnlich, ja. Ihr habt da schon echt enorme Sicherheitsvorschriften auch, was aber auch vollkommen, also das wollen wir hier beide nicht klein diskutieren, dass sie sinnvoll sind und dass es auch richtig ist da an der Stelle. Aber ich meine mal, wenn wir jetzt den anderen Aspekt so ein bisschen betrachten, wie das weitergeht da im Handwerk, lass uns vielleicht mal auf dieses Gerüstbauthema so blicken, wegen des Image, darauf bin ich immer noch so ein bisschen hängen geblieben, so die Zukunft davon und so weiter und so fort. Wie siehst du da so eine Entwicklung, wo du sagst, okay gut, das Gerüstbauhandwerk ist auch in Zukunft noch gut aufgestellt. Siehst du das oder siehst du es eher nicht da an der Stelle?
Absolut nicht. Ne? Also, das Problem ist einfach, dass meiner Meinung nach, oder ich kenne es aus eigener Schulzeit, ne? Also ich sag mal so, der durchschnittliche Gerüstbauer, der eine Gerüstbauerlehre anfängt, der hat jetzt einen Haupt- oder einen Realschulabschluss. Ja? Die meisten. Gibt mit Sicherheit auch welche, die ihr Abitur haben, aber die meisten werden aus der Gegend kommen. Ich war auf dem reinen Gymnasium, ne? Und ich war da so ein bisschen mit meinem Papa, so mit dem Handwerksbetrieb, ein bisschen wie der Außenseiter, ne? Und es haben teilweise meine Klassenkameraden, die haben was ganz anderes irgendwie von ihren Eltern so mit auf den Weg bekommen, ne? Und das habe ich natürlich gemerkt, dass da irgendwie von der Einstellung teilweise von mir zu meinen Mitschülern Unterschiede bemerkbar waren, ja? Und wir hatten einen ganz tollen Lehrer gehabt, an den erinnere ich mich heute noch. Der kam selber irgendwie das war selber Quereinsteiger als Lehrer, ne? Und der hat uns mal so eine Predigt gehalten, dass wir doch lieber mal eine Ausbildung auch nach dem Abitur machen sollen und nicht jeder da irgendwie blöd was rumstudieren soll, ja, was er dann nach dem dritten oder vierten Semester abbricht oder sonst was, was ihm gar keinen Spaß macht, sondern dass man auch mit einer ordentlichen handwerklichen Ausbildung im besten Fall vielleicht noch mit einem Meister nachlegt, teilweise wirklich besseres Geld und ehrlicheres Geld verdienen kann als in vielen anderen Branchen, ja. Und das war so ein Moment, da habe ich da als Schüler gesessen und habe gesagt, ey, der Mann, der spricht mir irgendwie so aus der Seele, gell? Also der spricht mal das hier so vor der Klasse aus, was ich mir die ganze Zeit schon so gedacht habe, ja. Weil ich habe das halt live bei meinem Papa immer erlebt, ja, dass man auch gutes, ehrliches Geld mit dem Handwerk verdienen kann. Und meine Mitschüler, die haben das nicht so gesehen, weil die einfach von zu Hause was anderes vermittelt bekommen haben. Und ich habe heutzutage Freunde, ehemalige Klassenkameraden, ne, die haben dann studieren teilweise immer noch und das dritte schon abgebrochen. Und da haben die alle damals gesagt, ja, du lernst Betonbauer und so, dafür hast du Abitur gemacht. Ne? Und ja, wenn wir uns jetzt heute sehen, ne? Also wir haben, also es war noch ein anderer Freund von mir, der hat das in derselben Firma mit mir gemacht, ja, wir haben zusammen Abitur gemacht und wir stehen mittlerweile halt schon besser da, wie andere, die teilweise irgendwie dann, ich will das nicht schlecht reden, ja, aber es ist ja, man muss mal ehrlich sein, es ist ja oft so, ne, also dass da irgendwelche dann BWL studieren und dann irgendwie keinen gescheiten Job finden, auch wenn sie das Studium durchgezogen haben, ne, und das, ich behaupte mal, wenn du in einem Handwerk eine Ausbildung durchziehst und im allerbesten Fall noch einen Meister machst, da wirst du keine Probleme haben, einen Job zu finden. Ja? Also das wird dir einfach nicht passieren. Ja? Und da sehe ich halt ganz klar den Vorteil. Leider ist halt das Problem, dass das noch nicht alle so begriffen haben. Ne? Und sich viele auch heutzutage zu schade oder zu faul sind, irgendwie körperlich sich auch mal zu bewegen. Ne? Und das ist im Handwerk, da muss man sich dann doch ab und zu auch mal bewegen. Ne?
Auch wenn es minus 5 Grad ist.
Unter Umständen, ne?
Unter Umständen. Ja, aber genau das sind so diese Themen, die halt aufs Image und aufs Handwerk so ein bisschen immer abzielen. Und ich sitze so da und ich denke, wenn ich mir die Handwerker anschaue, mit denen wir größtenteils zusammenarbeiten, also Lehrer fahren nicht solche Autos oder haben solche Häuser oder was auch immer in jungen Jahren auch schon zum Teil, was wirklich beachtlich ist und mit einem Lehrergehalt sowas zu finanzieren oder keine Ahnung, es gibt ja 100 verschiedene Studiengänge heutzutage, das ist schon was anderes. Glaubst du, da wird es in Zukunft ein Umdenken geben? Weil ich habe gerade jetzt letzte Woche tatsächlich eine Studie dazu gelesen, dass die KI viele Leute ins Handwerk reintreibt.
Ich kann es mir nur wünschen, dass es irgendwann dieses Umdenken gibt, ne? Und ich kann das auch nur jedem ans Herz legen.
Ja.
Also ich bereue das nicht, dass ich ins Handwerk gegangen bin. Gell? Ich würde jedem, der mich nach einer ehrlichen Meinung fragt, sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war. Ne? Weil es ist einfach vielfältig. Du bist jeden Tag woanders, ne? Also in vielen Handwerken, bist jeden Tag woanders. Du siehst viel, du kommst viel mit Leuten in Kontakt. Es wird eigentlich nie langweilig, ne? Also ich persönlich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jeden Tag über 40 Jahre lang ins selbe Büro lauf. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Also ich bin es vielleicht auch nicht gewohnt. Vielleicht ist es auch in gewisser Weise eine Gewöhnungssache. Aber ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen. Ne? Also das muss aber irgendwo jeder für sich wissen.
Ja, ich glaube, viele Leute sehen die Perspektive nicht so, wie du es schon gesagt hast, oder kriegen die Perspektive vielleicht auch nicht vermittelt. Du hast jetzt davon gesprochen, du warst auf einem Gymnasium. Das ist ja schon mal außergewöhnlich, dass du mit einem Gymnasial, also Abitur, Gymnasialabschluss, dass du mit einem Abitur irgendwo anders hingehst, außer auf eine Uni. Ja. Das ist ja schon sehr selten, wenn man mal ehrlich ist. Und wozu das Ganze dann führen kann, das ist natürlich auch sehr interessant, weil du hast jetzt mit 28 oder seit 3 Jahren sogar mit 25 mehr oder weniger den Betrieb deines Vaters übernommen, was ja auch schon... Also mit 25 bist du vielleicht 1 Jahr aus dem Studium oder 2 Jahre aus dem Studium raus, wenn du es in Regelstudienzeit durchziehst und dann ein eigenes Unternehmen zu haben und von 0 auf 10 Mitarbeiter hochzugehen und so weiter und so fort oder auf über 10, das ist ja eine ganz andere Welt, um ehrlich zu sein. Da brauchen wir ja gar nicht von sprechen, dass das ist ja nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern das ist ein ganz anderer Kontinent oder, keine Ahnung, Nährstoffart.
Ja, ja.
Ich find's halt so interessant, wie du das gemacht hast, dass du so schnell, in Anführungsstrichen, so groß geworden bist. Was sind denn da so Einflussfaktoren, die du vielleicht auch Leuten nochmal mitgeben kannst, wo du gemerkt hast, okay, gut, das hat wirklich was gebracht für mich?
Eigentlich will ich da ganz ehrlich sein. Mit Sicherheit war ich auch schon immer mein ganzes Leben lang so ein Stück weit auch ein Glücksritter. Ich habe jetzt nie auf der faulen Haut gelegen und mir ist das alles von alleine zugeflogen, ne? Aber ich habe mal sowas gesehen, da ging es so ein bisschen drum, wenn man viel macht, dann eröffnen sich automatisch auch viele gute Möglichkeiten. Wenn du halt nicht viel machst, kommen diese guten Möglichkeiten gar nicht, ne? Deswegen ist das vielleicht mit dem Glück nur so ein bisschen bedingt, ne? Also klar, es gab auch Tage oder Wochen, jeden, wenn ich da höre, 40 Stunden Arbeitszeit die Woche und Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche. Du bist ja auch selbstständig. Ich denke, wir können da beide nur drüber schmunzeln, wenn irgend so ein junger Kerl da halt was von 38-Stunden-Woche und 4 Tage erzählt und aber da Vorstellungen hat, die jenseits von Guten, Böse sind, was den Verdienst anbetrifft, ne? Also das, ich denke mal, wenn wir mal unser Gehalt oder unseren Verdienst auf einen Stundenlohn runterbrechen würden, verdienen wir wahrscheinlich gar nicht so viel, oder?
Ich würde schon sagen, also ja, glaube ich schon. Also glaube ich schon. Ich habe mal so eine interessante Studie gesehen, was so das Einstiegsgehalt beispielsweise bei diesen Unternehmensberatungen noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren war, weil ich mich damit mal beschäftigt habe, vielleicht dahin zu gehen. Und dann hieß es ja, keine Ahnung, so 75.000 Euro, was kein schlechtes Geld ist. Um Gottes Willen, ist wirklich gutes Geld. Aber du arbeitest halt auch 70, 80 Stunden pro Woche. Ja. So, und dann kommt so ein bisschen der Faule manchmal durch, wo er sagt, ja, aber mit 40 Stunden pro Woche, da verdiene ich dann 40.000. Auf die Stunde gerechnet ist es weniger. Das ist schon richtig. Aber warum ich die Brücke dazu schlage, zur Selbstständigkeit und so weiter und so fort, wenn du mal in so einer Unternehmensberatung gearbeitet hast, dann ist das selten deine Endstation, sondern ist es dein Startpunkt und du wirst hinten raus mehr Geld verdienen. Und genauso ist es im Prinzip, glaube ich, auch als Selbstständiger, wenn du am Anfang, ich sage mal, mehr Zeit investierst, vielleicht die eine oder andere Kröte schluckst, die wahrscheinlich gar nicht mal so attraktiv ist da an der Stelle. Aber du wirst hinten raus einfach, wenn du es ordentlich und richtig machst, das ist natürlich immer ganz klar vorausgesetzt, wirst du es hinten raus ein bisschen entspannter haben. Und ich glaube, diese Einstellung unterscheidet ganz, ganz viele heutzutage.
Ich denke halt weiterhin auch, es ist auch irgendwo eine Kunst, Mitarbeiter zu führen, ne? Gerade so im Handwerk, ich kenne das immer von vielen alten Maurergesellen, die ich damals auf der Baustelle hatte, wenn die so von früher erzählt haben, so beim Frühstück mal, ne? Das war schon immer interessant. Und ich habe da immer mit 2 riesengroßen Ohren gespannt zugehört. die haben alle von Zeiten erzählt, ja, wenn es mir da nicht mehr gepasst hat, dann bin ich auf die andere Straßenseite, auf die Baustelle gelaufen, hab gesagt, was ich verdiene und dann gab es einen Euro mehr und da bin ich dahin.
Ja.
Mittlerweile denke ich, gute Handwerker, ne? Also das sind zumindest meine Erfahrungen, ein guter Handwerker, der wirklich gut ist, der kann sich aussuchen, in welcher Firma er arbeitet. Ne? Und da geht es dann irgendwann gar nicht mehr um noch einen Euro mehr und noch einen Euro mehr die Stunde, sondern da geht es dann auch irgendwo so ein bisschen ums Arbeitsklima. Ne? Und ich denke, dass das auch immer extrem wichtig ist. Also was ich bekomme das halt oft zu hören, ne? Auch von anderen, von Freunden, ne? die dann sagen, warum soll ich meinen Job wechseln? Der bietet mir zwar einen Euro mehr oder 2 Euro mehr die Stunde, aber da habe ich einen weiteren Arbeitsweg. Wer weiß, ob ich da so viele Freiheiten habe, ja, dass wenn ich einen Chef anrufe und sage, hier, ich muss mal mein Kind dringend von der Schule abholen, ja, dass der Chef dann sagt, mach, ja. Das sind ja alles so Benefits, ja, und Freiheiten, die ja teilweise viel, viel mehr wert sind als vielleicht jetzt ein Euro die Stunde mehr, ja. Und ich glaube, dass einfach in Handwerksunternehmen das ganz, ganz wichtig ist, den Mitarbeitern auch neben natürlich einem guten Gehalt, ne,
fair mehr steht, aber bezahlt werden, ja,
auch andere Benefits anzubieten, ja, oder einfach auch mal als Chef ein offenes Ohr dem Mitarbeiter gegenüber zu haben, gell? Also bei mir im Laden, da weiß jeder, die können mich zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen, wenn die ein Problem haben. Und dann bin ich für die da, ja, also das ist für mich irgendwie selbstverständlich, ne? Also weil andere Unternehmer würden das vielleicht ganz anders machen oder halten da viel mehr Distanz zu ihren Mitarbeitern. Ich mache das halt so auf meine Art, ich bin auch glücklich damit und für mich fühlt sich das eher an wie so eine zweite kleine Familie und mir macht das Spaß, das auf so eine Art und Weise und auf so einer Wellenlänge zusammen mit den Mitarbeitern zu machen, ne? Also ich würde auch niemals einfach einen Mitarbeiter einstellen und den jetzt bei uns in die Truppe reinstellen, sagen, hier, das ist jetzt der neue Mann und der ist jetzt da. Also ist ein neuer Mitarbeiter, der kommt erstmal zu uns zum Probearbeiten und dann höre ich mir erstmal ein Feedback an von unseren Vorarbeitern und vielleicht auch noch von 1, 2 anderen, die an dem Tag da mit dabei waren, wie die überhaupt mit dem klargekommen sind. Weil da bringt ja der beste Mann nichts, wenn der in der Truppe nicht harmoniert oder, ne, das muss ja deswegen kein schlechter Mensch sein oder kein schlechter Arbeiter, ja, aber das muss irgendwo harmonieren. Und gerade im Gerüstbau, wo halt alleine gar nichts geht, muss da schon irgendwie ein gutes Zusammenspiel sein. Deswegen würde ich niemals, ohne irgendwie mit einem Vorarbeiter von uns mal gesprochen zu haben, wie er den Bewerber so sieht, da einfach einen einstellen. Ne? Also vielleicht unterscheidet uns das auch nochmal von anderen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen genauso ist. Aber mir ist es immer ganz wichtig, dass die Truppe einfach auch irgendwo harmonisch miteinander ist und dass da jeder dem anderen auch ein bisschen vertrauen kann. Gell?
Ja, vor allem, wenn du in den Höhen, ja, wie du schon gesagt hast, unterwegs bist, da muss ja ein Grundvertrauen bestehen. Da muss auch eine Verlässlichkeit dahinter sein. Also du würdest sagen, das ist so ein bisschen euer Weg, wo du sagst, ja okay, gut, zum einen durch die, ist vielleicht nicht auf Augenhöhe, sage ich mal, aber durch die Führung, die du im Prinzip so auch vorlebst,
ja,
so ein Stück weit, das ist zum einen der Punkt. Was ist noch so ein Erfolgsfaktor, der für dich so ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, neben der Schnittstelle, was du auch schon erwähnt hast, dass ihr so ein umfangreiches Wissen oder dass du ein umfangreiches Wissen dazu hast, was bei anderen Gewerken los ist, hast du noch so einen dritten Punkt, wo du sagst, okay, gut, das hat uns wirklich nach vorne gebracht?
Termintreue. Ja, also das ist sowas. Diese Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, ne?
Ja.
Bisschen dieses Ehrenhafte von früher, wo noch ein Handschlag was gezählt hat und ein, ja, Mann ein Wort, was heutzutage auch in vielen Bereichen nicht mehr da ist, ja, wo alles nur noch über Verträge und 20 Seiten Nebenbestimmung und alles Mögliche läuft, das haben wir halt noch. Und ich denke halt einfach, dass es, oder das hat jetzt einfach die Zeit gezeigt, dass es doch noch genug Leute gibt, die sowas noch zu schätzen wissen. Ne? Dass man irgendwo wirklich zu seinem Wort steht und wenn es heißt hier, wir kommen am Montag, dann, dass wir dann auch am Montag da sind. Ich halte mir halt auch immer vor Augen, wenn da jetzt ein Dachdecker anfangen will am Dienstagmorgen und der fährt jetzt da mit 3 oder 4 Leuten hin und das Gerüst ist nicht fertig und der kann nicht anfangen zu arbeiten. Was ein enormer Schaden das für den Unternehmer ist, wenn der jetzt auf einmal 4 Leute hat, die eigentlich für die Baustelle geplant waren und der jetzt an dem Tag nicht weiß, was er mit denen machen soll. Oder sich jetzt erstmal überlegen muss und Kunden abtelefonieren muss, hier können wir heute doch kommen und ne, was ein riesen Rattenschwanz das mit sich zieht. Und deswegen gibt's sowas bei uns eigentlich nicht. Ne? Also das gab's noch nie, dass wir irgendwie da einen Kunden hängen gelassen haben. Und ich würde auch sagen, das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Selbst mein Papa und ich, wenn es brennt, fahren wir mit raus. Dann mach ich halt mal am Samstag mehr im Büro. Aber dann fahren wir, wenn es am Donnerstag brennt und es vielleicht auch mal ein Mitarbeiter von uns krank oder irgendwas Unvorhersehbares passiert, dass wir selber dann auch mit rausfahren und die Kuh wieder vom Eis holen. Ne? Und unsere Leute da irgendwie unterstützen und nicht sagen, ey, euer dritter Mann aus eurer Kolonne, der ist jetzt heute krank, seht mal zu, dass er das zu zweit irgendwie hinbringt. Das gibt's halt nicht. Ne? Dann gucken wir entweder, es geht, oder wir fahren halt mit raus, ja, und machen uns selber auch nochmal gern die Finger schmutzig. Und ich muss sagen, das sind dann doch eher die schöneren Tage für mich, weil ich irgendwie abends ganz anders ausgelastet bin, ne, wie nach so einem Bürotag und mir das wirklich auch Spaß macht draußen mit den Jungs, gell. Ich stelle dann immer selbst wieder aufs Neue jeden Tag fest, wenn ich mit denen halt arbeite, wie gut es läuft und wie gut wir harmonieren. Und das gibt mir dann immer ein gutes Gefühl und ich denke, meine Frau kann es bestätigen, dass ich dann abends entspannter bin, wie wenn ich auf jeden Fall den ganzen Tag im Büro gehockt habe. Ne?
Ja, das ist auch, glaube ich, so eine Genugtuung, die du einfach dann erhältst. Ne? Wenn du was mit den Händen geschaffen hast, wenn du kommst auf eine Baustelle, nichts steht und am nächsten Tag steht was oder an dem Tag steht dann schon was, das ist ja natürlich ein enormes Glücksgefühl auch so ein Stück weit.
Auf jeden Fall. Also ich finde es enorm befriedigend. Ja. Ne? Gerade im Gerüstbau, wenn man mit drei Leuten so ein Einfamilienhaus, ne, wenn du ja. An einem Tag.
Ja.
Und dann fährst du da morgens hin und da steht da Blanco ein Haus.
Ja.
Und wenn du mittags Feierabend machst, dann ist da ein komplettes Gerüst um das ganze Haus. Ne. Dieser visuelle Effekt nach so einem Arbeitstag ist bei uns halt schon enorm. Ne. Wenn du jetzt im Büro gesessen hast und hast da 10 Blätter abgeheftet und 5 E-Mails geschrieben, dann war das zwar auch viel Arbeit und du hast deinen Job top gemacht, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nur so oder ist nicht jeder so, aber ich finde diesen visuellen Effekt finde ich extrem cool, ja, irgendwie.
Ihr habt noch eine Sache, die fand ich sehr, sehr interessant, jetzt gerade, wo du von deinen Mitarbeitern sprichst und Wertschätzung und Genugtuung. Du machst etwas, was ich gar nicht so oft höre, was ich zu wenig höre, um ehrlich zu sein. Die Arbeit ist erledigt, da hast du nämlich im Vorfeld jetzt gerade einen Anruf gehabt. Mhm. Die Arbeit ist erledigt. Wir nehmen gerade, ich glaube, um 4 Uhr auf oder sowas in einem Dreh. Ja. Und die haben dich so um 2:30 angerufen.
Ja.
Haben gesagt, die Arbeit ist erledigt. Chef, was sollen wir jetzt machen? Was hast du gesagt?
Man muss dazu sagen, bevor der Anruf kam, haben die den LKW schon für den Vortag vorbereitet und schon eine Kleinigkeit vom Vortag vorgezogen und schon selbstständig erledigt. Ne? Und die waren jetzt im Endeffekt
für den nächsten Tag dann
meinst du? Ja. Ja. Was eigentlich für den nächsten Tag geplant war. Und die waren im Endeffekt immer noch eine Stunde schneller. Ne? Das so Handwerk ist nicht immer auf die Minute planbar. Man hat manchmal kerzengerade Häuser, wo man denkt, da stellen wir in 2 Stunden das Gerüst, aber irgendwie passt nichts. Ja?
Ja.
Blöde Höhe, man muss nochmal eine Ausgleichslage bauen. Die Längen, es ist einfach, man muss mit vielen kleinen Feldern arbeiten, da läuft es nicht. Ne? Und dann hat man mal wieder ein anderes Haus, total kompliziert, 100 Ecken drin, aber irgendwie passt alles wie die Faust aufs Auge. Ne? Und wenn so ein Tag ist und die Jungs richtig Gas gegeben haben und eine Stunde früher fertig sind und noch Sachen vom nächsten Tag vorgearbeitet haben, ja, dann gehen die bezahlt heim eine Stunde früher. Das ist, wieso soll ich denn einen Mitarbeiter, wenn er sich so Mühe gemacht hat und so Gas gegeben hat und noch mehr gemacht hat, wie eigentlich geplant war, warum soll ich den eigentlich dann damit bestrafen, dass er jetzt an dem Tag nur 7 Stunden Geld verdient hat, anstatt 8?
Ja.
Ne, sehe ich einfach nicht.
Ja, finde ich auch interessant. Ich glaube, das kommt nämlich auch zu kurz so bei dem Führungsthema und so weiter und so fort. Weil viele Leute sehen das gar nicht, viele Leute bekommen das gar nicht mit, aber da steckt so viel mehr hinten dran und so weiter und so fort. Und alle sagen immer, ja, es ist alles so schwierig, so kompliziert, keine Mitarbeiter finden. Bei euch ist ja offensichtlich so, dass ihr kein Problem habt, Mitarbeiter zu finden oder weniger Probleme damit habt, Mitarbeiter zu finden. Das ist ja schon ein schönes Ereignis da an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Ihr habt euch dann noch, lass uns mal Richtung Social Media so ein Stück weit switchen, ihr habt euch dann damals auch entschieden gehabt, Social Media zu machen.
Ja.
auch relativ früh, als du angefangen hast, ich glaube so nach einem circa nach einem guten Jahr, ne, richtig, ja, als du angefangen hattest, hast du angefangen, Social Media zu machen. Jetzt hilf mir mal, was das für eine Entscheidung eigentlich war für euch.
Es war eine schwierige Entscheidung, ne? Ich habe das halt bei anderen Handwerksbetrieben gesehen und mir ist dann irgendwann einfach bewusst geworden, dass viele namhafte Firmen irgendwie, die da in letzter Zeit schön gewachsen sind und wo es gut läuft, dass die alle irgendwo oder viele davon halt Social Media machen. Ja. Ne? Ja. Und ich wollte es dann einfach mal für mich mal so ein Jahr lang ausprobieren, was für einen Benefit haben wir davon. Und bis jetzt war das immer gut, ja. Und deswegen machen wir es auch weiter, mittlerweile mit euch. Ja. Und ja, wenn man dann mittlerweile sieht, da 1-2 Videos, 1 Million Klicks auf Instagram, ne? Und da denkt man sich schon so, das ist ja Wahnsinn, gell? Wie viele Leute man damit erreicht, ne? Ja, dann haben wir andere Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist der Chef noch so ein bisschen vom alten Eisen, ne? Der hat mir letztens erzählt, er hat 10.000 Euro in einem Jahr für Flyer-Werbung ausgegeben, wo wahllos bei den Leuten in die Briefkästen geschmissen wird. Ne?
Und ja, ich. Finde ich geil.
Da habe ich dann auch so gedacht, okay, ich glaube, das Geld, was wir in Social Media oder die Aufnahmen investieren, ist, glaube ich, bestimmt besser wie wahllos für 10.000 Euro irgendwelche Flyer bei Leuten in die Briefkästen zu werfen. Ne? Also das war jetzt auch so die Resonanz, ne, von der Auftragslage und auch, ja, nicht nur von der Auftragslage, sondern was eigentlich noch viel wichtiger ist, von der Mitarbeitergewinnung, Azubi-Gewinnung. Das ist dieses Jahr halt mit euch voll aufgegangen. Ne? Wir haben einen Top-Azubi gefunden, der kam auf uns über TikTok. Und ja, das hat mir halt gezeigt, dass sich das irgendwo auf jeden Fall gelohnt hat, dass wir das da machen. Ja.
Also schön, danke für die Blumen da an der Stelle. Darum geht es mir aber gar nicht so sehr, sondern es geht mir vielmehr um das öffentliche Bild, auch nach außen hin mit Social Media, weil das natürlich auch heutzutage eine große Wirkung hat. Jetzt sagst du, es gibt Betriebe, die denken das Ganze noch anders, was auch vollkommen fein ist und was ja auch immer so sein wird. Aber lass uns mal über die kommenden Herausforderungen auch jetzt in der Baubranche speziell, weil ihr seid ja im Prinzip, wenn die Auftragslage im Handwerk gut ist und viel gebaut wird, wie beispielsweise vor Corona, sage ich mal, Corona auch noch zum Teil und so weiter und so fort, da hat die Hütte ja gebrannt, sage ich mal, so ein Extrem. Stück weit.
Auch während Corona während komplett, Corona, ne?
Auch, ne? Jetzt gibt es so im Jahr 2025, ist auch 2024, gab es so eine Veränderung, dass es mit den Zinsen hochging, es wurde weniger gebaut, etc. pp. Die ganze Show kennen wir alle in Deutschland, das ist nichts Neues da an der Stelle. Hast du den Eindruck, dass ihr steigert aber trotzdem eure Umsätze?
Ja.
Hast du den Eindruck, das wird jetzt normal, sage ich mal, dass es mehr Herausforderungen gibt? Oder hast du den Eindruck, dass das für euch eigentlich gar nicht so eine mega große Rolle spielt?
Ich glaube schon. Also es gibt auf jeden Fall mehr Herausforderungen. Mhm. Zum einen, dass immer mehr reguliert wird. Dann Verwaltungsstaat Nummer 1 Deutschland. Ja, ne? Also
wir sind ganz vorne mit dabei.
Wir verwalten uns tot. Ja.
Ja.
Es ist ganz fürchterlich, ne? Was ein Aufwand das ist, wenn wir irgendwo mal 2 Schilder stellen müssen, wenn ein Gerüst auf einem Gehweg steht, ne, was das teilweise hier, Stadt Frankfurt, 6 Wochen im Voraus, ne, und weil da irgendwo mal ein Dach undicht ist, ne, sagen wir mal, das Dachfenster ist jetzt undicht und der Dachdecker braucht da mal ein kleines Gerüst, da brauchen die 6 Wochen vorher, bis die das genehmigen, ne, also es ist schon...
Und dann hast du schon Wasserschaden zu einer blöden Zeit.
Also es ist unfassbar, ja.
Ja, das ist, oh, keine Ahnung, das regt mich immer so ein Stück weit auf, weil es halt einfach an der Praxis vorbei ist, sag ich mal, ganz ehrlich. Weil es bringt nichts, wenn du erst in 6 Wochen das Gerüst stellst. Da musst du ja irgendwie reagieren, weil das Problem ist ja heute da und nicht so. Was sind noch so Herausforderungen, wo du sagst, okay, gut, das wird echt interessant. Also angenommen die Kaufkraft oder sonst irgendetwas, das geht weiter zurück. Euch geht es ja offensichtlich oder glücklicherweise ganz gut damit. Wo siehst du noch so Herausforderungen, die in Zukunft nochmal kommen könnten?
Also ich sehe die Herausforderungen nach wie vor trotzdem. Ne? Nur weil es jetzt in dem Jahr uns noch nicht so getroffen hat, wie es vielleicht andere getroffen hat, habe ich trotzdem jedes Jahr die Angst, dass das mal weiter abnimmt und die Leute da einfach nicht mehr investieren. Ich denke, das hat jeder Bauunternehmer oder wo auf dem Bau tätig ist, ist ja auch absolut berechtigt. Ich habe viele Kundengespräche geführt und da habe ich dann immer gesagt, ja, in solchen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Da zeigt sich dann, welche ganzen, wo man es extrem gesehen hat, war bei den ganzen Photovoltaikanlagenbauern. Ne? Ja. Wir haben ja auch immer viel direkten Draht zu den Photovoltaikbauern, weil die natürlich oft, also ich sag mal, die gescheiten Firmen auch ein Gerüst bestellen und dann nicht irgendwelche Harakiri-Aktionen auf dem Dach machen, ja. Und da haben wir so viele extrem aufsteigen sehen und extrem runterfallen sehen, ne? Und da hat sich so wirklich so gezeigt, wer hat denn eigentlich die ganze Zeit Arbeit, weil er empfohlen wird, weil er gute, ordentliche, zuverlässige Arbeit macht, und welche Unternehmen haben die ganze Zeit nur den Überschuss abgegriffen, für den die guten Firmen keine Zeit mehr oder keine Kapazität oder mehr gehabt haben. Ne?
Genau,
ja. Das ja, oder ja. Das, ja. Und da fand ich, hat man das extrem gesehen.
Wow. Ja. Ja, also das wird eine Entwicklung sein, die wir auch jetzt mit dem Rentenantritt und so weiter und so fort haben. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Das sind aber alles Themen, die wir, um ehrlich zu sein, Pascal, gar nicht groß beeinflussen können. Die einzige Sache, die wir beeinflussen können, ist, dass wir weitermachen und das weiter nach vorne geht oder dass du weitermachst, nach vorne gehst. Was sind denn für dich jetzt so die nächsten Schritte, was du gerne nochmal machen würdest?
Schwierig. Also ich wäre eigentlich happy damit, wenn die Jahre einfach so ein bisschen weiterlaufen, unsere Mitarbeiter weiterhin glücklich sind, alle gesund bleiben.
Ja.
Damit ist schon viel getan, meiner Meinung nach. Ne? Ich persönlich finde, es muss nicht immer unbedingt höher, schneller, weiter. Man kann auch einfach mal mit einer soliden Sache ein ordentliches Geschäft führen, ohne dass das immer unbedingt noch mehr Wachstum, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ne? Mhm. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Einstellungsfrage und die Frage, wo man letztendlich hin will. Aber ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Weil ich sag mal, wenn wir jetzt ein Unternehmen wie Riesengerüstbaufirmen wären, die deutschlandweit unterwegs sind, könnten wir diese Kundennähe gar nicht mehr so aufbauen. Ne? Dieses, dass wir auch mal uns auf der Baustelle sehen und treffen, ne? Die Dachdecker, mit denen wir zusammenarbeiten, und da wird sich gegenseitig mal Kaffee vorbeigebracht, wenn der eine den anderen irgendwo arbeiten sieht, ne? Ich finde, sowas ist einfach irgendwo was Schönes, ja. Und ich finde halt, umso größer ein Betrieb wird, umso mehr Persönlichkeit geht A zum Kunden und B, was mir noch wichtiger ist, auch zum Mitarbeiter verloren, ne? Also ich komme aus einem Betrieb, wo ich gelernt habe, das sind weit über 500 Mitarbeiter gewesen, ne? Und da muss man dann irgendwann sagen, da ist dann ab einer gewissen Hierarchie ist der Mitarbeiter nur noch eine Nummer, ne? Und ich bezweifle, dass da in so riesen Firmen der Chef jeden Namen kennt, ne? Und mir ist das halt ganz wichtig. Ich mag das, die Nähe zu den Mitarbeitern, auch zu den Kunden. Und ich habe halt einfach ein bisschen Angst, oder was heißt Angst? Ich möchte es nicht verlieren, ja, diese Nähe.
Ja, das zeichnet euch ja auch aus. Also das muss man ja auch dazu sagen, ne? Also Kundenbindung, Kundennähe und auch euer Miteinander und so weiter und so fort. Sonst würdet ihr nicht so aufgestellt sein, wie ihr aufgestellt seid. Ja. Das ist auch definitiv was, was immer erstrebenswert ist da an der Stelle. Schön. Hast du noch mal ein Thema, das du gerne aufmachen wollen würdest, wo du sagst, ah gut, darüber haben wir noch nicht so gesprochen?
Wir haben schon ziemlich viel durchgekaut jetzt, ne?
Wir haben
also
schon fast eine Stunde, ich schaue gerade auf die Uhr.
Echt?
Ja, ja. Ging schnell, gell?
Wahnsinn.
Wie im Flug.
Ja, krass. Ja, mir war das eigentlich, ich habe mir so für heute, als es hieß, Pascal, komm, wir nehmen Podcast auf, war für mich halt dieses Wunschthema, einfach mal irgendwie loszuwerden, wie wichtig das ist, dass der Gerüstbauer alle Informationen kriegt, die er braucht, und was wirklich da mit dem Gerüst passieren soll, ja, das ist halt für mich ein tagtägliches Thema oder Problempunkte, ja, dass da im Nachhinein so oft Änderungen kommen, ja, und dann gefragt, ja, Herr Lückert, warum passt denn das Gerüst nicht? Und ich dann sage, ja, ihr habt den Dachüberstand jetzt 40 Zentimeter anstatt wie besprochen 25 gemacht, natürlich passt das Gerüst nicht, ne?
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, wo ich da einfach gern mal sensibilisieren würde, gell? Und auch teilweise, wenn du es den Kunden vorher sagst, ich hatte so oft, ich kann es an 20 Händen nicht abzählen, wie oft ich auf so Kleinigkeiten, ne, so unbedeutende Sachen, die der Kunde selbst null auf dem Schirm hat, hingewiesen habe und dann doch was geändert wird und dann da wieder mit Riesenaufwand oder unnötigem Aufwand, ne? Also jeder Aufwand, der unnötig ist, ist für mich Riesenaufwand, weil alles, was vermeidbar ist, ist Quatsch, ja.
Ja.
Dann da wieder ausgebessert werden muss. Und das ist so eine Sache, die mir am Herzen liegt. Und was mir einfach auch am Herzen liegt, ist, dass gerade die Privatkunden, ne? Also ich sag mal, jeder gute Maler, Dachdecker, PV-Bauer und wer sonst noch ein Gerüst braucht, der 2-3 Mal im Regen stehen gelassen wurde von einem Gerüstbauer, der weiß, wie wichtig es ist, einen gescheiten Gerüstbauer zu haben, der verlässlich ist, dass das Gerüst passt, dass die Herren von der BG nicht zu Recht dann das Gerüst vielleicht auch sperren, ja, weil es nicht gut gebaut ist. Der Privatkunde weiß das leider nicht. Oder der weiß das oftmals immer erst im Nachhinein. Ne? Gerade so oft junge, auch teilweise Freunde, ne, die dann sagen, hier, ich habe da ein Gerüstangebot, der ist viel billiger. Und wenn du dem dann sagst, ja, lass von dem machen, ne, oder über einen erweiterten Bekanntenkreis irgendwie, und dann trifft man sich so nach einem halben Jahr und fragt mal, ja, wie ist dein Bau gelaufen? Und ach, Katastrophe, wir hatten nur Probleme mit dem Gerüstbauer, der Maurer konnte nicht richtig arbeiten, der Verputzer hat rumgemeckert, der Dachdecker hat rumgemeckert, ne, es war ein Riesendesaster. Und das bekomme ich im Nachhinein so oft zu hören und ich finde es da immer so ärgerlich, dass die Leute das erst begreifen, wenn sie dieses ganze Drama dann über die komplette, sowas zieht sich ja dann auch über die komplette Bauphase, ne?
Ja,
wenn das Gerüst für den Maurer schon nicht passt,
ja,
dann wird es für den Verputzer und für den Dachdecker in 99% aller Fälle auch nicht passen, ne? Und dann, und für den Zimmermann auch, ja, nicht, ne? Und dann sind da 4 Gewerke, die da am Rumnörgeln und am Rummeckern sind und die dann vielleicht auch gegebenenfalls wieder von der Baustelle wegfahren, weil sie sagen, so können wir nicht arbeiten, so wie das Gerüst steht. Ne? Erst dann wissen die Privatkunden dann, wie viel es eigentlich wert ist, ein gutes Gerüst da stehen zu haben. Ne? Ich sehe das ganz oft, ich vergleiche das immer gern. Viele Freunde von mir sind im Sanitärbereich tätig. Ne? Da werden teilweise Wasserhähne ausgesucht für 5.000, 6.000 Euro. Ne? Und da fragst du da ja, was kann dieser Wasserhahn dann mehr, was ein, ich sag jetzt mal einfach ein Standardwasserhahn, ja, kann, ne? Und das ist halt nix, ne? Aber ein gutes Gerüst mit vielleicht nur 1, 2 Sondereinbauteilen kann halt schon mehr wie ein ganz einfaches Gerüst, ja? Wir haben zum Beispiel so.
Das ist nicht Gold, das darfst du nicht vergessen, Pascal, ja?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Wir haben halt zum Beispiel so Elemente, als Beispiel mal, da kann der Verputzer in perfekter Höhe arbeiten und gleichzeitig der Dachdecker auch.
Ja.
Ne? Sieht aus wie so ein Z. Ohne, dass irgendwas am Gerüst umgebaut werden muss. Klar kostet der Einbau von diesem Teil ein paar Euro. Aber wie viel Kopfschmerzen und Umbauarbeit und wieder Zeitverzögerung, weil sich erstmal ein Slot gefunden werden muss, wo der Dachdecker fertig ist und der Maler dann also das Gerüst umgebaut haben möchte und wir dann kommen müssen. Das kann man sich alles sparen, ja, und damit wird auch Geld gespart und Zeit, ne, also Zeit ist sowieso auch immer Geld, und es ist halt schade, dass die Leute es immer erst so, dass der Groschen da im Nachhinein erst so fällt, ne, ich ärgere mich dann immer und denke mir, ach, ihr hättet es so leicht haben können, aber es ist halt so, ne, das ist irgendwo Erfahrungssache.
Ach mein Gott, also dadurch trennt sich die Spreu vom Weizen, so wie du es so schön gesagt hast, und um ehrlich zu sein, das ist ja auch vollkommen okay.
Ja.
Es gehört auch einfach dazu und das ist eine ganz normale Entwicklung. Diese Entwicklung werden wir auch immer haben. Es wird immer Leute geben, die sind sehr, sehr preisbewusst unterwegs.
Ja.
Es gibt auch Leute, die wissen, Qualität zu schätzen. Ich glaube, im Handwerk zum Glück kommt es immer stärker raus, dass Qualität geschätzt wird, um ehrlich zu sein. Zumindest ist es so ein bisschen mein Blick aufs Handwerk, den ich gerade so habe. Und ich hoffe, das setzt sich so weiter fort und dann wird es auch, um ehrlich zu sein, am Ende des Tages darauf ankommen, wie sich das Handwerk selbst sieht oder sehen möchte und wie es sich entwickeln wird. Und Wir werden es mitbekommen und wir werden auch mitbekommen, wie es bei dir weitergeht. Zumindest auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook auch auf jeden Fall. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Wir blenden es in unsere Shownotes mit rein von euch, die Kanäle. Und euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und Pascal, lieben Dank nochmal, dass du hier warst.
Danke, hat mich sehr gefreut. Ich komme auch gern wieder.
Jederzeit, jederzeit, so machen wir es. Dankeschön.